Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Franke und wie bereits am Eingang gesagt, ich bin Rechtsanwalt. Ich bin kein Pfarrer. Und ich finde das immer ganz mutig, aber auch schön, dass die Gemeinschaft hier vor Ort das Vertrauen hat, Menschen, die aus dem übrigen Beruf, also nicht dem Pfarrerberuf, stammen, einzuladen, um das Wort Gottes mit uns gemeinsam zu betrachten. Weil, das haben Sie sehr schön gesagt, es immer durch die Brille, jeder von uns sieht das Wort Gottes durch seine Brille an, durch seinen Erfahrungsschatz, durch das, was er gelernt hat unterwegs in der Nachfolge. Und ich danke für das Vertrauen der Schwestern, der Brüder und möchte beten, dass Gott einem jeden von Ihnen und mir das Wort aufschließt, so wie es für heute richtig ist. Und Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Und dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern den Heiligen Geist gegeben hast, der uns hineinführt in die Wahrheit und uns aufschließt, was du für einen jeden Einzelnen heute bereitet hast. So nimm meine Worte und bring Frucht in den Herzen eines jeden. Amen. Ein ungewöhnlicher Titel, vermute ich, hatte ich mir gedacht, so, dass man nochmal aufmerksam wird und denkt, was soll denn das? Menschen mit Pistis werden gesucht. Das ist ein ungewöhnlicher Titel. Ich hoffe, am Ende der Predigt wird es verständlicher sein. Es geht zurück auf ein Wort aus dem 2. Timotheus, dem 2. Kapitel, dem 2. Vers. Das ist selbst für jemanden wie ich, der sich schlecht Stellen merken kann, gut zu merken. 2:2:2. Paulus schreibt im 2. Timotheus an Timotheus, seinen Freund, seinen Jünger, und gibt ihm Anweisungen und letzte Worte mit, die sehr kostbar sind. Und dieses eine, und wir haben nur einen Vers, den wir uns heute angucken. Also sehr einfach, sehr schlicht. Ein Vers, und der lautet nach der revidierten Elberfelder: Das, was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertrau treuen Menschen an, die tüchtig sind, andere ebenso zu lehren. Das ist das Wort, was ich Ihnen für heute mitgebracht habe. Das ist ein Wort, was mich tatsächlich schon sehr, sehr lange, genauer gesagt seit 1996, begleitet und einen Platz in meinem Leben hat und in der letzten Zeit wieder nochmal ganz neu auch relevant geworden ist. Und deswegen, das, was ich mit Ihnen teile, wird ein Stück weit auch immer etwas sein, aus zeugnishaft sein, aus dem, wie ich es erlebt habe, warum das Wort mir bedeutsam ist. Wir haben eine Anwaltskanzlei in Frankfurt, die ist spezialisiert auf das sogenannte Non-Profit-Recht. Das ist Vereine, so wie hier die Marienschwestern ein Verein sind. Das sind Missionswerke, das sind Kirchen, das sind Gemeinden, das sind aber auch Gewerkschaften und Parteien und also sehr breites Spektrum Und wir beraten dort, also Stiftungen und ne, all das, was so dazugehört. Und wir beraten dort eben Werke und Unternehmen, aber eben aus diesem speziellen Spektrum. Und eine ganz relevante Frage, die immer wieder aufgekommen ist und aufkommt, ist, ich bin Unternehmer, ich bin verantwortlich für ein Werk, ich bin Arbeitgeber, ich bin Abteilungsleiter, ich habe Verantwortung, mir wurde etwas anvertraut und die Frage steht an, wen stelle ich an? Wer wird mein Mitarbeiter? Wer wird dazukommen? Wer wird mein Nachfolger? Wem gebe ich das weiter, was mir anvertraut ist? Eine ganz relevante Frage und viele Unternehmensnachfolgen scheitern in Wirklichkeit an der Stelle, weil viel zu spät die falschen Entscheidungen getroffen werden. Das ist eins der häufigsten Probleme an der Stelle. Da kann etwas richtig gut laufen, ein Werk kann richtig gut laufen, ein Unternehmen kann richtig gut aufgestellt sein und an der Stelle geht es kaputt. Nicht sofort, aber das zeigt sich dann. Falschen Leute, ja, die man hineingenommen hat. Wenn ich gesagt habe, seit 1996 bewegt mich dieses Wort oder meine Frau und mich gemeinsam, dann liegt das daran, dass es nochmal auch unter einem anderen Gesichtspunkt für uns relevant geworden ist, nämlich damals war ich Anwalt in einem Anwaltsnotariat und es ging uns gut. Wir hatten uns so gerade gesettelt, wie man auf Neudeutsch sagt, und hatten schon ein paar Kinder und waren so unterwegs. Und dann hörten wir im Gebet, dass Gott sich wünscht, dass es eine Kanzlei gibt, die ihm zur Verfügung steht. Und meine Reaktion darauf war gewesen, so spontan, Gott, ich glaube nicht an christliche Kanzleien. Das lag einfach an der Erfahrung, die ich bis dahin gemacht hatte, so mit christlichen Parteien. Und christlichen Nationen wie die USA und ich war zu dem Ergebnis gekommen, nur weil da christlich draufsteht, das sagt gar nichts. Und dann hat dankenswerterweise mich Gott tatsächlich an der Stelle korrigiert. Und ich meinte, das Wort zu hören, nein, Martin, in dieser Kanzlei sollen die Menschen, die die Arbeit prägen, die prägend sind für diese Arbeit in dieser meiner Kanzlei, das sollen Menschen sein, die meinen Willen suchen und tun wollen. Das fand ich total praktisch, nicht überzogen. Ja, wenn er gesagt hätte, die meinen Willen tun, dann wäre ich schon mal raus gewesen, weil ich tue ihn nicht immer. Aber das Wort war, die meinen Willen suchen und tun wollen. Und das ist ganz praktisch. Und das kann man in einem Bewerbungsgespräch auch unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsgesetzes, dem wir alle unterliegen, und wir achten den Staat mit seiner Rechtsordnung, kann man völlig unproblematisch den Bewerber, ich frage ihn nicht, ob er Christ ist, ich frage ihn, ob er Gottes Willen sucht. Und Glauben Sie mir, der Gesichtsausdruck, der auf diese Frage folgt, ist Bände sprechend. Was immer derjenige dann sagt, und dann kommt die vielleicht noch nötig die zweite Frage, und willst du seinen Willen tun? Will ich das? Kann ich beantworten, die Frage? Nicht schwer. Will ich oder will ich nicht? Habe ich einen Vorbehalt? Mache ich Einschränkungen? Sehr einfach. Bewährt sich. Ich dachte, toll, Gott. Das ist praktisch. Das ist hilfreich. Und so suchen wir unsere Mitarbeiter. Menschen, die Gottes Willen suchen und tun wollen. Und das bedeutet natürlich auch an erster Stelle für uns, für mich, dass ich das tue, wenn ich in seiner Kanzlei mitarbeiten will. Und das Zweite ist, was er uns aufs Herz gelegt hat, die Arbeit, die wir in dieser Kanzlei tun, die soll geistlich und kompetent sein. Und da habe ich mehrere Jahre für gebraucht, um das durchzubuchstabieren. Weil was Kompetenz heißt, das habe ich sehr gut verstanden. Ich hatte ein erstes Staatsexamen, ein zweites Staatsexamen hinter mir. Ich weiß, was es heißt, Fachwissen zu erarbeiten, anzuhäufen, zu ergreifen. Da hatte ich eine klare Vorstellung. Kompetent heißt, ich berate richtig. Ich erzähle den Leuten nicht was Falsches. Das stimmt. Ja? Wenn ich gefragt werde, wie hoch darf die Hecke nach dem hessischen Baugesetz sein, dann kriegt er die richtige Antwort und nicht irgendwas Fantasiertes, was so unsere KI so ausspuckt. Ja? So, was auch denkbar wäre, aber eben falsch. Ich möchte gerne kompetent beraten werden. Und die ersten Jahre, weil ich jemand war, der das ernst nahm und darum ringt, und ich bin kein sehr selbstsicherer Mensch, war meine Beratungspraxis, wie mich der Herr dann irgendwann, aber nach ein paar Jahren ihm erst gelang, mich aufmerksam zu machen, davon geprägt, dass ich bis zur letzten Minute mich vorbereitete auf ein Beratungsgespräch. Nochmal dies gucken, dies nachschlagen, nochmal hören, welche Rechtsprechung, bis zur letzten Minute. Und irgendwann kam der Herr in seiner Gnade durch zu mir und sagte: Martin, ich habe dir das Motto gegeben, geistlich und kompetent, und ausdrücklich in dieser Reihenfolge. Nicht Kompetenz und wenn du dann noch Zeit hast, auch noch geistlich. Und ich habe sofort gewusst, ihr wisst, wenn der Heilige Geist einen überführt, dann weiß man, was gemeint ist. Und ich konnte nur sagen, natürlich, ja, hast du recht, ja, das stimmt, genau so ist es. Bis ich die Tür aufmache, bin ich noch dran, habe ich noch den Paragraphen, und daran müsste ich auch noch denken. Und der Herr sagte, das ist nicht, ich will dich als mein Mann in der Beratung. Und natürlich soll das richtig sein, was du sagst. Aber Kompetente gibt es viele. Und das stimmt, weil in Frankfurt haben wir die höchste Anwaltsdichte in der ganzen Republik. Auf 98 normalen Menschen kommt ein Anwalt. In Mecklenburg-Vorpommern 1980. Völlig absurd. Auf unserem kurzen Weg zu der Kanzlei, weil das war der dritte Eindruck, den wir hatten, diese Kanzlei soll in Frankfurt sein. Auf unserem kurzen Weg von unserem Zuhause zur Kanzlei, zu den Kanzleiräumen, kamen wir an 8 Kanzleien vorbei. Ein Fußweg von 10 Minuten. Völlig absurd, ja. Wir haben gesagt, Herr, warum willst du uns da, ne? Und das war wichtig, dass er durchkam und sagte, guck mal, es ist wichtig. Mir ist wichtig, dass du verstehst, was dir anvertraut ist und worum es mir geht. So, und jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrund, warum mir dieses Wort wichtig ist und warum ich aufgrund noch aktuellerer Ereignisse uns das nahe bringen möchte, das Wort. Für uns alle. Das, was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, sagt Paulus, das vertrau treuen Menschen an, die tüchtig sind, andere ebenso zu lehren. Einfaches Wort. Jedes Wort da drin ist wichtig. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Der erste Gang, wenn man das verstehen will. Ich berate auch selbst säkulare Mandanten aus dem Wort Gottes oft. Das ist, wenn ich über Unternehmensnachfolge spreche, dann kommt dieser Gedanke natürlich genau so. Und die Rückfrage ist, was heißt denn das? Woran erkenne ich das? Ja, also genau die Fragen, die wir 1996 für unseren Auftrag auch verstehen mussten. Ne? Deswegen habe ich das erzählt, wie das für uns ganz konkret wird. Das ist in jeder Situation natürlich etwas anders. Und wenn man so ein Wort also richtig verstehen will, durcharbeiten will, und jetzt traue ich Ihnen zu, dass wir 10 Minuten echte Bibelarbeit machen. Einverstanden? Also, das ist jetzt nicht Ohrenkitzeln, sondern Bibelarbeit. Okay? Der erste Gang, den ich immer mache, ist, ich gucke mal andere Übersetzungen. Wie übersetzen die das? Sehr gerne greife ich, seitdem es die gibt, auf die neue Genfer Übersetzung zu. Die formuliert noch mal anders. Das ist ein aus meiner Sicht wirklich von Gott gesetzter Theologe, der hier übersetzt hat. Ich habe das Vorrecht gehabt, schon ein paar Mal mit ihm zu sprechen, der wirklich tiefgründig im Gebet diese Übersetzung hervorgebracht hat. Er übersetzt diesen Vers 2, gibt die Botschaft. Ja, während, ne, in der Elberfelder heißt es das, was nobody knows. Ja? An der Stelle weiß es keiner. Ne? Wir wissen natürlich aus dem Gesamtkontext völlig richtig, er spricht Vers 8, da sagt das ausdrücklich vom Evangelium, der frohen Botschaft. Ja, also es ist nicht so abstrakt, wie es hier formuliert ist. Und dementsprechend, NGÜ, gibt die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Okay? Ich habe diesen Satz abstrakt formuliert. Und weil ich ihn aus dem konkreten Kontext Paulus Timotheus auf meine Lebenssituation, meine Beratungssituation, auf ihre Situation hoffe ich, abstrahiere. Vertrau das, was du empfangen hast und du als wahr erkannt hast, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Menschen an, die ebenfalls fähig sind, das Empfangene, was immer das ist, umzusetzen und anderen weiterzugeben. Also das, was du von Gott empfangen hast, das soll anvertraut werden. Das ist der erste Schlüssel. Vertrau an. Du hast etwas empfangen. Ich weiß noch nicht, ob Sie jetzt eine Vorstellung haben. Habe ich was empfangen? Habe ich was empfangen? Ja, bei dem Vers sind wir zu eng an dem, was Paulus in dem Moment meint. Paulus sagt zu Timotheus, wir reden über das Evangelium. Ja, die Botschaft, frohe Botschaft. Ich hoffe, dass die meisten, wenn nicht alle hier, auch die frohe Botschaft empfangen haben. Aber vielleicht haben wir auch noch viel mehr empfangen. Meine Unternehmer, die ich berate, meine Arbeitgeber, meine Leiter von Werken, die haben auch etwas empfangen. Und dieses, was sie empfangen haben, das sollen wir anvertrauen. In dem Wort anvertrauen steckt schon mal ganz viel drin. Das geben wir nicht einfach weg. Das verkaufen wir auch nicht. Sondern wir vertrauen es anderen an. Weil wir wissen ja, am Ende dieses Satzes steht, damit das, was uns anvertraut wurde, weitergegeben wird. Und wir haben ja hier in diesem einen kleinen Satz im Prinzip die ganze Generationsfolge, warum Kirche lebt. Paulus hat etwas von Gott empfangen. Paulus gibt es an Timotheus weiter. Timotheus gibt es an andere, diese vertrauenswürdigen, zuverlässigen Menschen weiter, die fähig sind, andere zu lehren. Das heißt, wir haben in diesem kleinen Satz von Gott, Paulus, Timotheus, andere lehren. 4 Generationen mit Gott. Das ist die Kette. Das ist, warum es uns heute noch gibt, warum wir Germanen damals auf den Bäumen vom Evangelium gehört haben. Weil Menschen gab, die diesen Satz ernst genommen haben und verstanden haben. Wir vertrauen an, damit es Frucht bringt, damit es weitergegeben wird. Also nicht verkaufen, nicht einfach liegen lassen, sondern wir vertrauen an. Das, was wir empfangen haben, wird vielleicht noch ein bisschen klarer, wenn wir noch tiefer einsteigen. Vertrauenswürdigen, zuverlässigen Menschen, die ebenfalls, so wie ich und wie du, ebenfalls fähig sind, das Empfangene umzusetzen und anderen weiterzugeben. Das Umzusetzen stammt von mir. Weil die höchste Herausforderung, das wissen alle Lehrer, ich habe erst etwas verstanden, wenn ich es anderen beibringen kann. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich ab und zu eingeladen werde, über das Wort Gottes zu reden. Weil das zwingt dazu, dass man selber versteht. Zumindest den Eindruck hat, es verstanden zu haben. Versteht ihr? Und wer jemals gelehrt hat, wer jemals versucht hat, jemandem was beizubringen, der wird wissen, das geht nur erfolgreich, wenn ich es wirklich verstanden habe, wenn ich es selber kann, wenn ich selber weiß, wo sind die Tücken, wo muss man aufpassen, wo muss man genau hingucken, wo kann es schieflaufen. Ne, aus irgendeinem Lehrbuch irgendwas wiederholen kann jeder, bringt in der Regel gar nichts. Damit ich andere lehre, muss ich es selber begriffen haben. Und deswegen habe ich mir erlaubt, wir suchen Menschen, die fähig sind, kompetent sind, die fähig sind, das Empfangene umzusetzen, und zwar so sehr, dass sie es anderen wiederum beibringen können. Das ist ein guter Maßstab. So fähig müssen sie sein. Nicht nur irgendwie es auch können, ohne es wirklich verstanden zu haben, sondern die es weitergeben können. Also, wenn ich das angucke und Sie merken, mein Fokus ist jetzt mehr und mehr gerichtet darauf, wem geben wir weiter? Ja, wem geben wir weiter? Was sind das? Was suchen wir eigentlich? Wem können wir also das Kostbare anvertrauen? Treuen, vertrauenswürdigen, zuverlässigen Menschen und solche, die fähig sind. Ich habe das schon ein bisschen ausgelotet, dieses Fähig, der die Krux ist. So wie der Herr mich korrigiert hat, so ist das tatsächlich nicht nur bei mir, sondern bei vielen. Das ist schon eine große Herausforderung, diese Fähigkeit, andere etwas beizubringen, anderen etwas zu lehren, aber das ist machbar. Das geht. Und jetzt komme ich zur Erfahrung aus ganz wirklich den letzten paar Jahren, wo ich wieder gehäuft mit der Frage konfrontiert bin, wo geistliche Werke ringen um die richtige Nachfolge. Die Gründergeneration, die Generation, der es anvertraut wurde von Gott, tritt ab. Sie suchen Mitarbeiter für Schlüsselpositionen. Und es ist wichtig, das können Krankenhausträger sein, die aber aus Gottes Geist geführt werden sollen. Das können Werke sein wie ein Palliativteam, das können echte Missionswerke sein. Und wir alle wissen, dass Werke sehr schnell zu toten Werken werden können. Dann sehen die noch von außen irgendwie ganz genauso aus wie vor 5 Jahren und vor 10 Jahren. Die Häuser stehen noch, die Finanzen fließen vielleicht noch. Aber da ist kein Geist drin, da ist kein Leben drin, da kommen Menschen nicht zum Glauben, da wird nicht Leben weitergegeben. Das, was, worum es geht in dem Werk, lebt nicht mehr. Das ist ein totes Werk, im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr Geld da ist, desto länger leben solche toten Werke. Werden zu Museen, erinnern an glorreiche Zeiten. Die Gefahr, dass wir selber zu toten Werken sind, besteht immer. Und dann sehen wir immer noch richtig aus. Jesus sagt mal, ihr Toten, ihr seid wie Gräber, ja, weiß getüncht, aber Gräber. Und das muss ich verstehen. Und der Haken ist, dass die Kompetenz alleine nicht ausreicht. Wichtig soll sein, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn ich zum Zahnarzt gehe, möchte ich erwarten, dass der weiß, was er tut. Ich bin da etwas schmerzempfindlicher. Es freut mich, wenn er ein Bruder im Glauben ist, aber wenn er nicht die Heilungsgabe besitzt, soll er bitte zumindest kompetent sein, oder? Kompetenz ist wichtig, aber das garantiert nicht geistliches Leben. Das garantiert nicht die Frucht, das garantiert nicht, dass das, was anvertraut wurde, wirklich weiterlebt. Das ist die Krux. Und das ist, macht es so schwierig, weil diese Kompetenz, die kann ich messen, da kann ich mir in Deutschland, können wir uns eine Bescheinigung vorlegen lassen, ja. Also du bist ein approbierter Arzt, du kannst die entsprechenden Examina vorlegen, ja, du kannst den Doktortitel nachweisen und so weiter. Ne? Wir sind jetzt sehr ausgefeilt in Deutschland. Das kann man machen. Es garantiert nur nicht das, worum es eigentlich geht, was Paulus hier am Herzen liegt. Und deswegen geht es mir heute und ab jetzt nur noch, nicht nur um den Vers, sondern nur noch um ein Wort aus diesem Vers. Nämlich diese Qualität, die übersetzt wird von der Elberfelder oder der NGÜ oder anderen mit treu, mit vertrauenswürdig, mit zuverlässig. Und weil ich anfing, das zu verstehen und jetzt noch mal ganz neu, ja, die Gefahr, die ich in so vielen Werken erlebe, dass man sagt, ja, wir finden ja keinen. Und dann greifen wir zurück auf zumindest liebe, nette, hoffentlich werteorientierten, kompetenten Mitarbeiter. Und an vielen Stellen ist das völlig gut und völlig ausreichend, wenn sie zumindest nicht gegen den Glauben sind. Aber da, wo es entscheidend darum geht, dass Stellen besetzt werden, wo es entscheidend ist, dass es eine Stelle ist, wo jemand ist, der versteht, was Gottes Absicht mit diesem Werk ist, da reicht das nicht. Sondern da suchen wir diese Qualität und ich hoffe, Sie sind mit mir, das jetzt nochmal zu vertiefen. Das Wort, was dahinter steht, Sie ahnen es schon, ist dieses besagte Pistos oder Pistis. Und wir gucken uns genau dieses eine Wort an. Sie merken schon, ne? Die Elberfelder sagt treu, weil da steht nur ein Wort. Die NGÜ versucht schon mit zwei Wörtern, nämlich vertrauenswürdig und zuverlässig, weil er spürt, das ist so wichtig, das Wort. Wie kann ich das ausdrücken? Und ich sage, ja, schwierig. Wir müssen in die Tiefe steigen. Und was macht man, wenn man einen Begriff wirklich verstehen will? Ich kann zuerst mal gucken in die schlauen Bücher. Das ist ja ein griechisches Wort, was da steht. Was sagen die einschlägigen griechischen Kommentare zu dem Wort? Dann liest man zu diesem Schlüsselbegriff Folgendes. Pistis und Pistos sind grundlegende griechische Begriffe des Neuen Testaments. Interessanterweise, kommt tatsächlich primär davor, die Glaube, Treue, Vertrauen beschreiben. Pistis ist das Substantiv, also Glaube, Vertrauen, Treue. Und Pistos ist das Adjektiv dazu. Ja, das ist der Treue, der Glaubwürdige, das Vertrauenswürdige oder auch glaubend. Der Begriff gehört zum Kern der relationellen, das heißt Beziehungsbegriffe, wie Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Fand ich sehr schön, säkularer Kommentar, ist kein Bibelkommentar, sondern einfach ein griechisch Wörterbuch, ein ausführliches, wo ich das entnommen habe. Diese Formulierung, die ich da fett hervorgehoben habe, einen relationellen Beziehungsbegriff, ich habe den erst vor, weiß nicht, 10 Jahren, 12 Jahren kennengelernt überhaupt, zum ersten Mal gehört, fand ich sehr hilfreich, das zu verstehen, dass es da tatsächlich einen Begriff gibt, den wir so im Deutschen nicht wirklich haben. Nämlich es gibt Begriffe, die nur Sinn machen aus der Beziehung zu jemandem. Wenn wir sagen, ich bin verliebt, dann ist doch, gestern hatten wir einen jungen Mann da, der hat uns aufgesucht, weil so, ne, wir sind so in dem Alter, wo man uns solche Sachen anvertraut und irgendwelche Hoffnung hat, dass da weise Worte kommen. Ich bin verliebt. Und dann ist natürlich sofort die Frage, ja, in wen? Weil verliebt sein in sich macht keinen Sinn, sondern verliebt in wen? Verstehen Sie? Und das ist, was relationelle Beziehungsbegriff meint. Es gibt Begriffe, die machen nur Sinn, wenn ich weiß, in welchem Bezug. Und ja, wenn ich das verstanden habe, dann verstehe ich, Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, das sind Begriffe aus dem biblischen Hintergrund, das sind alles relationelle Begriffe, das heißt, die machen immer nur Sinn in Bezug auf. Und weil sie aus der Bibel kommen, immer an erster Stelle in Bezug auf Gott. Und dann daraus abgeleitet in Bezug auf den Nächsten. Also die Frage, bin ich gerecht? Es muss die Frage hinter sich herziehen, wem gegenüber? Wir Deutschen sind sehr geprägt von der Vorstellung, dass es abstrakte Begriffe gibt. Ja? Also die alte Philosophie-Diskussion um Platon. Gibt es Gerechtigkeit als solche? Und die Bibel sagt nein. Und wenn wir unser Leben schauen, dann werden wir feststellen, es ist so. Wenn ich gerecht, das, was gerecht gegenüber meinem ältesten Sohn ist, ist nicht gerecht gegenüber meiner jüngsten Tochter. Die braucht was ganz anderes. Versteht ihr, unser Konzept von Gleichbehandlung ist nicht wirklich immer hilfreich. Wenn ich meinem Sohn gerecht werde, gehe ich anders mit ihm um als wie mit meiner geliebten Frau. Und wenn ich meiner Nachbarin gerecht werde, würde meine Frau das sehr verwundern, wenn ich mit der Nachbarin so umgehe wie mit meiner Frau. Aber beiden gegenüber will ich gerecht sein. Verstehen Sie? Das sind relationelle Begriffe. Und deswegen Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, lohnt sich darüber nachzudenken, ist jetzt nicht unser Thema. Aber Treue, dieses Pistis oder Pistos, gehört auch dazu. Die Frage ist, wem gegenüber bin ich treu? Weil treu hat etwas zu tun mit, mir wird etwas anvertraut. Da ist ein Gegenüber. Und die Frage ist, bin ich treu? Okay, also, wir wissen, was das griechische Wörterbuch sagt. Viel wichtiger noch ist, wenn wir Paulus verstehen wollen in diesem Schlüsselsatz, dann gucken wir doch mal, wie benutzt Paulus dieses Wort, jetzt wissen wir ja, wonach wir suchen müssen, dieses Wort an anderen Stellen, um zu verstehen, was meinst du, Paulus? Ja, du hast in diesem wichtigen Satz zwei Wörter, nämlich das mit der Kompetenz und dieses Pistos oder Pistis. Das ist, was wir uns jetzt angucken. Das Wort bei Paulus, 1. Korinther 13. 13, das ist nur eine Auswahl. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Kennen wir, ne? Ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, aber Sie ahnen es schon, da steht Pistis. Ah, dasselbe Wort. Diese drei bleiben in Ewigkeit. Und das hat mir schon mal die Augen etwas geöffnet, weil ich gemerkt habe, oh, dahinter steckt eine viel, viel größere Dimension als nur, naja, das ist ein zuverlässiger Kerl. So in der, meistens. Ne? Das Wort hat eine viel größere Dimension. 1. Korinther 4, 1 bis 2. Nun wisst ihr auch, Paulus spricht zur Gemeinde über sein eigenes Verständnis, wie er sich sieht und wie er sich selbst versteht. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns zu denken habt. Diener Christi sind wir, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und was erwartet man von einem solchen Verwalter? NGÜ übersetzt jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist, aber in Wirklichkeit steht da nur dieses eine Wort. Man erwartet, dass er treu befunden werde. Das ist die Erwartung. Das ist eine sehr schöne Beschreibung zu genau dem Vorgang, den er in 2,2 ganz anders formuliert, aber genau dasselbe. Mir ist etwas Kostbares anvertraut, nämlich die Geheimnisse Gottes. Viel kostbarer kann es gar nicht gehen. Ich verstehe mich als Diener Gottes, dem etwas anvertraut ist. Und indem er es mir anvertraut, bin ich ein Verwalter dieser Geheimnisse. Und das Einzige, was man von diesem Verwalter erwarten kann, soll und muss, ist, dass er Pistis ist. Das ist das Qualitätsmerkmal. Wow, okay. Ich hoffe, es geht Ihnen wie mir. Wichtig. Jetzt fängt es an, spannend zu werden. Das will ich verstehen. Römer 1, 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aber aus Glauben leben. In diesem Kontext wissen Sie schon, was kommt. Ne? aus Glauben zu Glauben, Pistis. Was da in Wirklichkeit steht, ist aus Pistis zu Pistis und der Gerechte lebt natürlich aus Pistis. Verstehen Sie, unsere deutschen Übersetzungen, das sind alles immer nur Versuche, gut gemeinte Versuche, aber an der Stelle lenken sie ab, weil jetzt denkt man plötzlich, jetzt geht's um Glauben. Und Glauben ist doch was völlig anderes. Hat doch nichts miteinander zu tun. Ist die Frage, ne, ist der kompetent, dann kann er das Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen. Ist das wirklich? Dann lebt er das. Und wir versuchen zu greifen, ne? Und dann kommen wir auf die Idee, wir schlagen im Hebräerbrief nach. Ne? Das ist doch die Kernstelle zu glauben, was Glauben ist. Er schreibt, Pistis, aus Pistis zu Pistis sollen wir leben. Okay, jetzt wird es wirklich spannend, oder? Römer 14, 23. Wer jedoch etwas tut, im konkreten Fall ist Essen. Ja, da geht es um Essen, Speise, Opfer und darf ich Opfertiere essen? Also diese Auseinandersetzung steckt dahinter. Aber abstrakt der Satz, wer jedoch etwas tut, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt tun darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Und natürlich wissen wir jetzt inzwischen nicht, wir reden lang genug darüber, da steht überall Pistis. Ja? Das ist, wow, alles, was nicht aus Pistis ist, ist Sünde. Das ist mal eine Aussage. Also spätestens an der Stelle muss ich innehalten und sagen, Moment mal, bin ich so jemand? Handle ich daraus? Lebe ich daraus? Paulus, wie gesagt, gibt mehr Stellen. Ich habe hier einfach nur eine Bandbreite, dass man ein bisschen anfängt zu verstehen, wie benutzt Paulus selber den Begriff. Ja? Andere Autoren, natürlich gemeint sind neutestamentliche Autoren, der besagte Hebräerbriefautor. Was Glaube ist. Ich habe einfach nur, das ist ein ganzes Kapitel, das kennen Sie, das ist das große Kapitel 1 bis 40, wo alle Glaubenshelden der Vorzeit aufgezählt wird und immer wieder gehoben wird, wo sie aus Glauben was gemacht haben und dass es nur aus Glauben möglich war und nur im Glauben haben sie das erleben dürfen und bewirken können. Wir sind ja auf der Suche danach. Ne? Und inzwischen wissen Sie, da steht natürlich durchgängig, ich habe es gar nicht gezählt, wie oft. Immer wenn Glaube da steht, steht der Pistis. Selbstverständlich. Das wissen wir ja jetzt. Das ist der eigentliche Schlüsselbegriff. Was ist denn der Glaube? Also was ist denn Pistis? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, diesen Pistis hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Denn nur durch Pistis verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort, das Rema, bereitet worden sind. Durch ihn erkennen wir, also durch Pistis erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und dann geht's los. Ne? Durch Glauben hat Abraham, durch Glauben hat Mose und so weiter. Wir fangen an, den Zusammenhang zu sehen. Jesus. Jetzt kommen wir zu unserem Herrn und Meister. Der ist der eigentlich Maßgebliche. An der Stelle habe ich gesagt, okay, Herr, was sagst du denn zu Pistis? Das ist für mich am Ende immer das Maßgebliche. Was sagt mein Herr dazu? Es gibt aber erst eine Stelle, die ich da vorneweg sehen muss. Das war mein Brückenschritt dazu. Titus 3,8. Das Wort ist vertrauenswürdig, schreibt Paulus. Und wenn ich das im Griechischen mir angucke, dann brauche ich keine Griechischkenntnisse. Das versteht man. Pistos ho logos. Logos, wir kennen das aus dem Weihnachtsevangelium, haben wir hoffentlich alle gehört, Johannesevangelium, erster Vers. Das Wort, das Logos, ist in die Welt gekommen und es hat Fleisch angenommen. Das Logos. Jesus ist das Logos, das fleischgewordene Logos. Und Titus 3,8, da steht, das Logos ist Pistos. Das Logos selbst ist Pistos. Wow! Das Wort ist vertrauenswürdig und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben kommen, da merken sie, das ist in Wirklichkeit 2. Timotheus 2,2, erkennen wir sofort wieder inhaltlich. Ja? Das Wort ist vertrauenswürdig und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Eben lebendige Werke. Das soll dabei rauskommen. Das ist die Frucht. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und natürlich steht da Pistos, beziehungsweise eine grammatikalische Variante. Aber das Wort ist vertrauenswürdig. Das ist die Grundlage, worauf wir bauen. 2. Timotheus 2,3. Auch wenn wir untreu sind, apisteo, wir sind untreu. Das ist genauso im Griechischen, ne? A ist dann das Un. Sind. Er, Gott, bleibt treu. Ne? Wundert uns jetzt nicht mehr, weil wir wissen, Logos ist Pistis. Völlig klar. Er ist treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir können auf ihn bauen. Das ist die Grundlage. Weil Gott selber Pistos ist, deswegen können wir unser Leben auf ihn bauen. Deswegen ist es absolut verantwortlich und richtig, dass wenn er spricht, wir tun. So, und jetzt kommen wir zu Jesus selbst. Spannend. In dem Zusammenhang mit dem Mammon. Und ihr wisst, Mammon ist, also wer auch nur 10-mal hier war, der hat, also in diesem Gottesdienst meine ich, hat hoffentlich gelernt, Mammon steht für alle materiellen Reichtümer, die uns gefangen nehmen wollen. Und in diesem Zusammenhang kommt dieses uns allen bekannte Wort. Wir lesen es hoffentlich jetzt nochmal mit neuen Ohren. Wer in den kleinsten Dingen treu, Pistos, ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den Kleinsten nicht treu ist, der wird auch in den Großen nicht treu sein. Das heißt, Jesus sagt, in dem Umgang mit dem Sichtbaren, mit dem Einfachen, das, ne, was man lernen kann, wo man sagen will, ich kann mich jedes Mal entscheiden, wie gehe ich um mit dem, was mir anvertraut ist. Wenn ich da nicht treu bin, in dem kleinen materiellen Ding, dann darf ich nicht erwarten, dass mir mehr Größeres anvertraut wird. Dass Gott mir seine Geheimnisse anvertraut. Dass es mir Gaben und Fähigkeiten gibt, dem Nächsten zu dienen. Wenn ich in dem, was einfach ist, wo ich mich entscheiden kann, lüge ich jetzt oder nicht? Gebe ich die Steuer richtig an oder nicht? Wenn hier zum Opfer aufgerufen wird, dass ich verantwortlich innehalte kurz und prüfe, ja, das ist nur alles, was Materielle ist, mir nur anvertraut. Was davon gebe ich? Gebe ich? Vertraue ich anderen an, die vertrauenswürdig sind? Und ich halte die Gemeinschaft hier für vertrauenswürdig. Das ist doch die Überlegung, die ich haben muss. Mir ist etwas anvertraut Und ich habe die Verantwortung, damit richtig umzugehen. Und wenn ich im Kleinen damit treu bin, dann sagt Jesus hier, dann wartet der Himmel nur darauf, uns mehr anzubieten, mehr anzuvertrauen. Weil er sagt, ich weiß es. Und wenn nicht, dann ist es so. Das ist außerdem der Schlüssel, wenn ich auf Geschwister stoße, die mir erklären, also Martin, wie du hören wir den Herrn nie. Und wenn ich in einem seelsorgerlichen Gespräch dann frage, könnte es sein, ist es so, ich frage sie direkt auf den Kopf zu, dass es etwas gibt, wo du weißt, dass Gott von dir will. Und dann nicken die Leute ganz oft. Dann nicken sie, sie wissen. Ja, doch. Und dann frage ich, und hast du das getan? Nein. Es ist Gottes Gnade, dass er dir nicht noch mehr anvertraut. Weil du wirst zur Rechenschaft gezogen für alles, was dir anvertraut ist. So einfach. Du willst mit Gott wieder ins Reine kommen, du willst seine Stimme wieder hören, du möchtest mit ihm unterwegs sein, fang da an, wo du falsch abgebogen bist. Bring das in Ordnung, was du nicht getan hast. Matthäus 25, 21, 23, in beiden Versen, dass diese Stelle über die Talente, ne, die Jesus erzählt, wo er erzählt, er gibt dem einen so viel Talente, dem anderen so viel Talente. Wir alle haben unterschiedlich viele Talente. Das will heißen Gaben, Fähigkeiten. Deswegen ist es völlig müßig, sich zu vergleichen. Das ist sozusagen eingebaut. Gott hat nicht vor, uns gleich zu behandeln. Wir sehen auch nicht gleich aus. Der Blick von hier vorne überzeugt mich sofort davon. Wenn du deinen Nachbarn links und rechts anguckst, dann weißt du das. Und in diesem schönen, wunderbaren, erhellenden Gleichnis über die Talente kommt ein Vers, der mir persönlich so kostbar ist. Nämlich da, wo der Diener mit den Gabenfähigkeiten, die ihm anvertraut waren, verantwortungsvoll umgegangen ist. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja, der eine kommt mit 5 zurück, der andere mit 10. Auch da, das spielt für Gott keine Rolle. Weil er ja weiß, ich habe dem einen mehr gegeben, dem anderen weniger. Wie soll der mehr hat, weniger hat, wie soll der so viel bringen wie der andere? Das ist überhaupt nicht nötig und braucht es auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, bist du Pistos? Bist du treu mit dem? Und dann sagt der Herr zu dem, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und der Vers ist mir deswegen so inne, weil ich seit vielen, vielen Jahren das zu meinem Lebensziel gemacht habe. Ich möchte am Ende meines Lebens dieses Wort hören, dass mein Vater im Himmel sagt, komm her, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Kehr ein in die Freude deines Herrn. Das ist mein Lebensziel. Und wir sehen, ich lese das jetzt nicht immer vor. Pistos, Pistos, Pistos. Das ist, worüber wir reden. Jesus sucht Menschen, die Pistos sind. Und die Frage ist, bin ich das? Meine Frau hat mich schon darauf hingewiesen, dass die Zeit vorangeschritten ist. Das ist ein wunderbares Geschenk, wenn man einen Partner hat, der einen kennt und liebt. Und deswegen einfach nur ganz praktisch. Wenn ich merke, hey, das habe ich jetzt verstanden, ich möchte das. Ich möchte das neu mehr ergreifen. Ich möchte dieser treue Knecht werden. Es gibt einen ganz einfachen ersten Schritt. Das ist, was wir von Samuel lernen. Wir halten uns Gott vertrauensvoll hin. Das heißt vorbehaltlos. Das können wir merken. Habe ich einen Vorbehalt, sage ich, oh, vorsichtig, diesem Gott muss man vorsichtig sein. Wer weiß, was der sagt, was der will. Wenn ich jetzt wirklich sage, Herr, hier bin ich, dein Diener hört und tut, dann merke ich sofort, da ist ein Vorbehalt. Ja? Und aus der Seelsorge kenne ich viele, die an der Stelle stehen. Und ich muss das selber bei mir erkennen. Oh, Moment. Und ich bin dem Herrn schon an manchen Stellen ausgewichen, wo ich ahnte, hier ist Änderung dran, hier muss ich was anders machen, aber ich war nicht bereit dazu. Aber das ist der Anfang. Wenn ich treue, diese Treue, über die wir hier reden, Gottes Treue in meinem Leben leben will, dann ist der Anfang ganz einfach. Ich muss wieder zurück zu meinem Herrn. Und sagen, Herr, hier bin ich. Sprich, dein Diener hört. So einfach. Und Heiliger Geist, in deiner Liebe und Gnade decke auf, wenn etwas zwischen dir und mir steht. Ich will es ausräumen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass dieser Tag zu Ende geht, ohne dass das geklärt ist. Und das Zweite ist, fangen wir an, es zu tun. Es zu tun. Wenn wir etwas als richtig erkennen, wenn wir wissen, das ist wahr, fangen wir an, es zu tun. Und das fängt in kleinen Sachen an. Gott ist barmherzig mit uns. Er überfordert uns nicht. Ich habe viele Schritte gehen dürfen mit meinem Herrn, bevor ich in der Lage war, zusammen mit meiner Frau und unseren Kindern, für die ich Verantwortung hatte, zu hören, Martin, steig aus deinem Beruf aus, deinem Gehalt und gründe eine Kanzlei, die mir zur Verfügung steht. Nein, stell nicht die besten Juristen ein, sondern stell kompetente Juristen an, die Pistos. Das sind Glaubensschritte. Aber es fängt damit an, dass du heute ihn einfach sagst, erster Schritt gemacht, zweiter Schritt, du weißt, was dran ist, du weißt, was richtig ist, tu es. Ruf an, wo mit deinem Nächsten was nicht in Ordnung ist. Bring es in Ordnung, tu es. So einfach. Und dann werden wir heute Abend im Abendgebet unseren Vater anschauen und sagen, Vater, bin ich treu? Kannst du deine Treue in mir sehen? War das gut? Und der Vater ist der Erste, der sich freut und dich in einen tiefen, glücklichen, friedvollen Schlaf senken wird. Weil er sich freut, wenn wir treu sind. Wenn wir diese beiden Schritte tun, so simpel sie sind, dann fangen wir an zu ergreifen, dass wir aus Pistus zu Pistus hin leben. aus Vertrauen auf diesen vertrauenswürdigen Gott leben wir und leben in diesem Vertrauen, in diesem Grundvertrauen, dass er uns liebt. Amen.
Amen.
Wollen wir einen kurzen Moment, ist das noch möglich? Einen kurzen Moment innehalten? Einfach Gottes Geist Raum geben, in dir zu reden. Und dann geht es weiter.